Es wird ganz schön kompliziert. Könnte sein, dass die Kanzlerin mit diesem Satz zu den geplanten Corona-Entscheidungen glatt untertrieben hat. Denn wer klaren Kopf behalten will, muss sich durch ein Gestrüpp von Teststrategien, Impfversprechen, Existenzängsten und der Sehnsucht nach Normalität kämpfen. Ob man danach wirklich klarer sieht, steht in den gerade über Deutschland funkelnden Sternen. Auf Nummer sicher gehen oder sich locker machen, trotz anrollender dritter Pandemiewelle? Eben ganz schön kompliziert. Corona-Gipfel im Kanzleramt, Deutschland vor dem Kurswechsel, jetzt in der Phoenix-Runde, in der wir ebenfalls auf die Pressekonferenz von Kanzlerin und Länderchefs warten.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst hier im Studio, Ulrike Herrmann ist bei uns, Wirtschaftsjournalistin von der Tageszeitung Taz hier in Berlin. Ebenfalls aus Berlin von der Akon Hochschule ist Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe. Zugeschaltet sind uns Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und Gerd Scheuch, Physiker und Aerosolexperte. Willkommen bei uns, Frau Herrmann. Was wird da jetzt, wir wissen nicht genau wann, eigentlich rauskommen heute Nacht? Nichts Genaues weiß man nicht, sagt man ja immer in Altbayern, wenn man die Übersicht verloren hat. Wird da jetzt alles verschlimmbessert? Ist es hinten nach fast unklarer als vorher?
Also okay, das, was rausgesickert ist, wenn das mal stimmt, ist, dass im Wesentlichen eigentlich der Lockdown verlängert wird bis zum 28. März. Und ansonsten gibt es irgendwie kleine Veränderungen, aber die sind an sich klein. Also irgendwie öffnen die Gartencenter und vielleicht kann man auch wieder mehr Leute treffen. Das ist auch rausgesickert, dass man dann wieder mit zwei Familien und irgendwie fünf Personen sich treffen kann. Anders als jetzt, wo es ja nur ein Haushalt und eine Person ist. Aber eigentlich ist, glaube ich, die wesentliche Botschaft, dass es weitgehend so bleibt wie bisher.
Herr Gassen, viele wollen ja Lockerungen haben jetzt nach den langen Wochen des Lockdowns. Das heißt, um das abzusichern, muss jetzt also noch mehr getestet, noch mehr geimpft werden. Da kommt ja auf Ihren Berufsstand, die niedergelassenen Ärzte, und ein Großteil davon sind ja Kassenärzte, in diesem Jahr eine Menge Arbeit zu.
Das ist richtig, insbesondere was die Impfung angeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Impfen, was wir aktuell in Deutschland sehen gegen Corona, geschieht ja in einer Art und Weise, wie sie eher ungewöhnlich ist, also in Impfzentren. Das übliche Impfgeschehen findet ja in den niedergelassenen Praxen statt. Und deshalb muss es da aus unserer Sicht auch so bald wie eben möglich hin, weil wir nur mit den niedergelassenen Praxen und der Routine, die es da gibt, eine große Zahl von Menschen in kurzer Zeit impfen können. Denn man muss offen sehen, das wird wahrscheinlich zunächst mal die einzige Möglichkeit sein, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Regelungen, die jetzt angedacht sind unter einer formalen Verlängerung des Lockdowns, machen ja zumindest, zeichnen ja Bewegung im Sinne der Inzidenz ab. Die wird nicht mehr ganz so stringent genommen. Das war im Prinzip auch aus unserer Sicht schwierig, die immer weiter runterzuschrauben. Die Zahlen nachher von 35 und unter 10 und gegen 0. Es zeigt sich eigentlich relativ deutlich nach über vier Monaten Lockdown jetzt, dass man auf so ein Plateau kommt. Wenn wir da bleiben, wäre es gar nicht schlecht. Wie die Mutationen sich wirklich auswirken, kann man noch nicht sagen. Aber dass man ernsthaft davon ausgehen kann, dass man eine Null- oder No-Covid-Strategie durchziehen kann, wo Inzidenzen nahe Null sind, das ist wahrscheinlich doch eher Science-Fiction. Das ist absehbare Zeit wahrscheinlich nicht erreichbar. Insofern ist die Impfung der Weg aus diesen ganzen Beschränkungen, und da muss es halt jetzt zügig gehen, und das schaffen die Impfzentren mit einer Kapazität von rund 200.000 am Tag natürlich nicht.
Reden wir gleich noch genauer drüber. Herr Scheuch, ganz hundsgemeine Gesellen sind ja diese Aerosole, die die Viren von Mensch zu Mensch übertragen. Wenn Sie sich jetzt mal die 12 Monate ansehen, diese Diskussionen, diese Erfahrungen, die wir mit der Pandemie da haben seit 12 Monaten, haben denn die Menschen es inzwischen gelernt, sich richtig zu schützen?
Ich glaube schon, dass viele Menschen es gelernt haben, sich richtig zu schützen. Ich glaube aber, dass wir viele Erkenntnisse, die wir gerade in der Aerosolforschung gewonnen haben und auch schon seit längerem gewonnen haben, dass wir die einfach in der Praxis noch nicht umsetzen. Es werden zum Teil Maßnahmen ergriffen, die aus aerosolwissenschaftlicher Sicht, ja, ich muss es einfach so brutal sagen, unsinnig sind. Ja, und da könnte man, auf der einen Seite könnte man Lockerungen beschließen, die überhaupt nicht auf die Inzidenz Auswirkungen haben würden. Auf der anderen Seite könnte man aber auch noch andere Maßnahmen ergreifen, gerade in Innenräumen, die dann einfach auch die Pandemie besser bekämpfen würden als ein einfacher Lockdown.
Herr Ulrichs, die dritte Pandemiewelle, die ist ja eigentlich schon da. Fast die Hälfte aller aktuell übertragenen Viren in Deutschland stammen von Mutationen, vor allen Dingen von der britischen, die ja wesentlich infektiöser ist, was von allem, was wir wissen, als das Ausgangsvirus. War da der bisherige Lockdown, der ja ziemlich streng eigentlich auch war, war der vergeblich?
Nee, ganz im Gegenteil, der war genau richtig. Das sehen wir auch in Großbritannien, wo sich das neue Virus, also die neue Variante, auch sehr stark ausgebreitet hat. Und da parallel der Lockdown eben war. Und es ist gelungen, mit den Lockdown-Maßnahmen die Zahlen nach unten zu bringen. Anteilig hat sich diese britische Variante natürlich durchgesetzt. Das wird sie bei uns auch mehr und mehr tun. Aber es zeigt sich eben, dass man eben mit den Lockdown-Maßnahmen, mit den klassischen Maßnahmen, Abstand halten, Maske tragen, eben Kontakte reduzieren, dass wir eben auch mit einer solchen neuen Variante des Virus fertig werden können.
Frau Hellmann, es wurde ja immer wieder gefordert in den letzten Wochen und Monaten, wir brauchen eine Corona-Strategie. Da haben aber die Beteiligten, egal ob jetzt aus dem Wissenschaftlichen, aus dem Politischen, aus dem Journalistischen, aus dem Wirtschaftlichen, offenbar immer ganz andere Vorstellungen oder unterschiedliche Vorstellungen gehabt. Das, was jetzt mit diesem Fünf-Stufen-Plan, die erste Stufe mit der Öffnung von Elementarschulen hat ja schon eingesetzt, was sich da jetzt langsam aufbaut, auch entlang von Inzidenzwerten. Im Moment wird genau darüber im Kanzleramt gerungen. Mehrfach wurde die Besitzung unterbrochen. Man ist sich da offenbar nicht einig. Man darf ja auch nicht vergessen, eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten, die daran teilnehmen, befinden sich im Wahlkampf. Das ist wahrscheinlich auch nicht unerheblich für die Entscheidungsfindung heute Nacht. Kann man denn sagen, dass wir eigentlich zu viele Strategien und keine richtige hatten in Deutschland?
Also ich musste eigentlich sagen, dass Herr Ulrichs aus meiner Sicht recht hat. Also wir waren eigentlich erfolgreich. Das ist ja immer so, dass man dann so eine Art Präventionsparadox hat. Also wenn es relativ gut läuft und relativ wenig Leute angesteckt sind, dann sagen alle, wieso, wo ist denn das Problem? Nicht? Und dann kommt diese Idee auf, also komisch, wir sitzen hier alle im Lockdown und auf den Intensivbetten werden aber schon wieder Betten, auf den Intensivstationen werden schon wieder Betten frei. Warum lockern wir nicht? Dass die Intensivstationen aber nur deswegen nicht überlastet sind, weil wir alle im Lockdown sitzen, das geht dann irgendwie verloren. Und Sie haben ja gefragt nach den Stufenplänen und hätte man da bessere Pläne haben müssen und so weiter. Ich glaube, nein. Also ich glaube, das Problem an diesem Virus ist, dass die Zukunft nicht wirklich kalkulierbar ist. Das ist ja auch der Grund, warum die Kanzlerin da tendenziell auf Vorsicht macht. Und was ja jetzt in der Diskussion ist, und das wird richtig spannend, und da würde mich eigentlich auch interessieren, was die Experten dazu sagen, ist ja, dass man jetzt, jedenfalls die Ministerpräsidenten, die Sie angesprochen haben, haben ja jetzt offenbar so die Hoffnung, dass mit der Mischung von Impfen und von Selbsttesten man jetzt irgendwie lockern kann, weil wir damit dann das Virus in den Griff kriegen. Und ich glaube, also nur als Beobachterin des Medizinischen, dass das zu optimistisch ist. Also dass die Impfungen und auch die Selbsttests nicht weit genug sind, als dass wir jetzt hier lockern könnten.
Wir nehmen diese Anregung gerne auf. Herr Ulrichs, ich hätte trotzdem noch eine Frage zu diesen fünf Stufen. Jetzt mal kurz zusammengefasst, Stufe 1, Schulen, Kindergärten öffnen. Stufe 2, das findet jetzt ab Montag statt, Blumengeschäfte, Buchläden, einigen Bundesländern übrigens schon offen. Dann der restliche Einzelhandel, dann Kultur- und Sporteinrichtungen. Und am Ende hofft man wieder auch größere Veranstaltungen zunächst mal im Freien in der Öffentlichkeit veranstalten zu können. Sind das die richtigen Priorisierungen, die da genannt worden sind, auch im Hinblick darauf, wo man sich anstecken kann und wo man sich eben nicht anstecken kann? Also eher im Privathaushalt kann man sich anstecken. Mhm. Eigentlich sagt man ja, dass man sich in den Supermärkten nicht so anstecken kann. Ist das so die richtige Priorisierung aus der Sicht eines Epidemiologen?
Naja, die Supermärkte sind ja offen, weil wir ja auch irgendwie alle uns mit Lebensmitteln versorgen müssen. Das ist ja klar. Und auch da gelten ja in den Innenräumen die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Und da ist es schon eine ziemliche komische Sache, dass wir eben die anderen Läden alle zu haben, wo man sich ja vielleicht ähnlich sicher verhalten könnte. Aber das ist ja eine andere Frage. Also das mit den Stufen ist eben so ganz richtig so, dass man das schon mal so haben könnte, auch um Perspektiven zu geben, wie das weitergehen könnte. Aber die Frage ist, wie werden die Stufen gekoppelt an die neuinfizierten Zahlen, an die Situationen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen vor allen Dingen. Und wenn wir jetzt gerade, ist ja auch schon so ein bisschen rausgekommen, dass wir diesen Wert von 100 haben und von 50 und so weiter, ab wann man was machen möchte, das dann ansehen, dann ist die Frage, ja, also wir müssen uns immer noch vor Augen halten, dass wir zurzeit gerade mit den neuinfizierten Zahlen uns auf einem Niveau bewegen, was noch weit oberhalb der Spitze der ersten Welle ist. Und da haben wir ganz anders reagiert auf diese Situation. Und wir sind zwar noch nicht direkt in einer dritten Welle, aber wir sind in einem sehr labilen Zustand. Und es kann sehr leicht passieren, dass wieder eben ein exponentielles Wachstum von neuinfizierten Zahlen kommen wird und wir dann eben diese ganze Diskussion um Stufen sofort wieder beenden müssen.
Mhm. Herr Scheuch, aus Sicht des Aerosolexperten, welche Orte, an denen Menschen zusammenkommen oder wo Menschen hingehen, sind denn da besonders anfällig für Infektionen oder für die sich mit Corona zu infizieren? Und wo gibt es Orte, wo gibt es Situationen im Alltag, wo wir vielleicht glauben, dass man sich anstecken kann, die aber gar nicht so gefährlich sind? Kann man das so ein bisschen klassifizieren aus Ihrer Erfahrung heraus? Wo muss man aufpassen? Das hat ja auch dann etwas damit zu tun, was man als erstes dann bei Öffnungsstrategien möglich macht.
Die Frage ist völlig berechtigt und man weiß das. Ja, Sie haben recht, man steckt sich in Innenräumen an. Dort, wo viele Menschen in Innenräumen zusammenkommen, dort, wo viele Menschen in Innenräumen zusammenleben, eben gerade Pflegeheime, Altenheime, Wohnheime, dort sind die Hotspots, dort sind immer wieder Ausbrüche, dort befinden sich sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum zusammen, meist in schlecht gelüfteten Räumen und dort findet die Ansteckung statt. Ich halte die Stufenpläne für gut, aber ich hätte die Inhalte anders gesetzt. Dass man zum Beispiel Sport im Freien erst in der dritten oder vierten Stufe erlaubt, ist absurd. Wir wissen, dass draußen keine Ansteckungen stattfinden. Das ist jetzt übertrieben, ich weiß, es werden einzelne Ansteckungen draußen stattfinden, aber es finden keine Hotspots draußen statt, also keine Clusterinfektionen. Also man könnte alle Bereiche, die außen betrieben werden können, könnte man zumindest in der ersten oder zweiten Stufe öffnen. Dass man die erst in der dritten oder vierten Stufe öffnet, halte ich für falsch, weil dort finden kaum Ansteckungen statt. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. In Innenräumen kann man durchaus noch mehr machen. Ich glaube, man muss den Leuten wirklich bewusst machen, dass in Innenräumen, dort wo die in Anführungszeichen verbrauchte Luft steht, dass dort die Gefahr groß ist. Also, Professor Wieler sagt es immer wieder, lüften, lüften, lüften. Wir wissen, eben habe ich es gesagt, an der frischen Luft im Freien findet keine Ansteckung statt. Also muss ich in Innenräumen möglichst Außenraumbedingungen schaffen. Ja, das wäre eigentlich das Ziel aus aerosolphysikalischer Sicht. Deswegen halte ich sehr viel davon, dass man sehr oft lüftet, das Lüften eventuell auch kontrolliert mit Hilfe von CO2-Messgeräten. Ich habe selbst ein Gerät hier bei mir in meinem Zimmer stehen, wo ich genau diese Messungen machen kann. Die Geräte kosten nicht viel. Und dann würde ich, wenn man dann das Lüften nicht unbedingt machen kann und muss und will, dann würde ich mobile Raumluftfilter installieren. Professor Kähler hat das im letzten Jahr schon immer wieder vorgeschlagen. Warum stellen wir nicht in Alten- und Pflegeheimen mobile Raumluftfilter auf? Machen das wirklich verpflichtend. Ja, dann kann man nämlich die Raumluft von den gefährlichen Viren entfernen. Man kann sie regelrecht säubern und hätte damit ein riesiges Ansteckungsrisiko vermindert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in Wohnheimen und in Altenheimen 24 Stunden am Tag mit FFP2-Masken rumlaufen. Das wird nicht so sein. Also finden dort immer wieder Ansteckungen statt. Dort ist die Gefahr. Dort könnte man durchaus noch strengere Maßnahmen einführen. Aber dafür würde ich lockern im Freien.
Gut.
Da das kann ist jetzt, man alle möglichen Lockerungen sofort beschließen, Außengastronomie.
Die, was die Lockerungskriterien angeht, da gibt es natürlich auch noch ökonomische Fragen, die immer zu beachten sind und die jetzt auch eine Rolle spielen. Herr Gassen, soweit wir informiert sind, streiten Sie sich gerade wie die Kesselflicker ungefähr 400 Meter westlich von diesem Fernsehstudio im Kanzleramt um Inzidenzwerte. Da hat sich die Bundeskanzlerin das letzte Mal mit 35 durchgesetzt, also 35 Infektion pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Möglicherweise bewegt man sich wieder, neueste Meldungen, auf die 50 zu, so als diese magische Grenze, wo man öffnen kann. Andererseits im Gegenzug sollen dann diese sogenannte Notbremse dann doch wieder die Infektionszahlen nach oben gehen, die Inzidenzwerte bei 100 etwa ansetzen, dass man sozusagen in den jetzigen Zustand automatisch dann zurückfällt. Ist diese Form der Gefahrenbewertung und der Gefahrenabwehr aus Ihrer Sicht richtig?
Also zum einen, Sie haben es ja richtig gesagt, es ist ja keine Inzidenz, über die wir reden, sondern es geht um die Zahl von Neuinfektionen in einem getesteten Umfeld. Und da wir ja mittlerweile nur noch symptomatisch testen, darf man davon ausgehen, dass das nicht das Infektionsgeschehen widerspiegelt. Insgesamt fällt mir einfach auf, wir sind mit ganz anderen Werten gestartet, die als Voraussetzung für Lockerung gelten. Jetzt geht man davon ab, das ist im Grundsatz auch richtig, und sagt jetzt zum Beispiel 100. Welche Zahl man wählt, ist letztlich gegriffen, weil auch die 50 und die 35 gegriffen waren. Entscheidend sind ganz andere Faktoren. Man hat ja immer mal gesagt, es darf nicht zur Belastung des Gesundheitssystems kommen. Richtig. Und die Gesundheitsämter müssen das nachverfolgen können. Das wäre schön, würde ich mal formulieren. Ehrlicherweise, beides ist nie der Fall gewesen. Das Gesundheitssystem war nie überlastet. Und offen gestanden haben die Gesundheitsämter praktisch nie alle nachverfolgen können. Bei einer Bewertung dieser ganzen Infektionssystematik muss man verschiedene Faktoren im Auge halten. Das ist einmal natürlich die Belegung der Intensivstationen. Wir haben jetzt im Moment tagesaktuell 2.800 Covid-Patienten auf Intensiv. Das sind rund 10% der Intensivbetten. Wir müssen schauen, welche Altersgruppen infizieren sich, wo infizieren die sich. Wir müssen schauen, wie regional sind die Unterschiede. Und das alles muss in diese Bewertung einbezogen werden. Und dann werden auch Öffnungsschritte nachvollziehbar und auch belastbarer, überprüfbar. Dann kann man auch wieder bremsen. Was Herr Scheuch gesagt hat, ist doch ganz wichtig. Wir haben, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir im Moment sehen bei den Menschen. Wenn wir Regelungen erlassen, und das gibt's ja zum Teil sehr unterschiedlich, und die Menschen offenkundig sehen, dass diese Regelung nicht zielführend und nicht sinnvoll ist, beispielsweise Maskenpflicht beim Joggen, das ist schlicht albern. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen sich an sowas nicht halten. Man könnte da an dem Punkt tatsächlich Expertenmeinung mal zur Kenntnis nehmen. Und es ist, ich kenne die Studien aus, gibt diese chinesische Studie, 7000 Infektionszahlen, da war eine im Außenbereich. Und da ist auch noch die Frage, in welcher Konstellation. Das Infektionsgeschehen draußen ist die Ausnahme und nicht die Regel. Insofern ist es völlig absurd, diese ganzen Beschränkungen im Außenbereich mit Verweilverboten an Straßen, so, das macht die Leute nur völlig irre und bringt infektionstechnisch wahrscheinlich nichts. Und auch die Frage mit Restaurants, wir haben das ja zigmal durchgekaut, es gibt überhaupt keine belegbaren Studien, die sagen, da stecken sich die Leute vermehrt an, wahrscheinlich tun sie es viel eher im unkontrollierten Privaten. Also hier sind sicherlich auch sachlogisch etliche Öffnungsschritte vielleicht zu hinterfragen. Aber ich glaube einfach, und das sieht man nach 4 Monaten Lockdown, sind nicht nur die Menschen müde. Politik steht vor Wahlen. Das ist jetzt das Kriterium, um zu öffnen. Denn wenn man mal alle wirklich bei ihren ursprünglichen Aussagen vom Oktober und November packen würde, dann bräuchte man bei den Inzidenzzahlen in Anführungsstrichen, die wir aktuell haben, überhaupt nicht über Lockerungen reden. Da müsste man ja eher verschärfen, dass das nicht geht und auch nicht sinnvoll ist, ist völlig klar. Aber von daher muss ich sagen, ich finde den größten Durchbruch dann, wenn er denn heute sich so darstellt, dass man vom starren Blick auf diese Neuinfektionen auf 100.000 über eine Woche etwas abgeht und andere Faktoren einbezieht, weil das einer sachgerechten Betrachtung zumindest näher kommt.
Jetzt könnte ja, Herr Ulrichs, auch noch ein Fall eintreten, dass zwar die Zahl der Neuinfektionen jetzt durch die Mutation wieder steigen, weil sie eben infektiöser sind und auch die Erkrankung länger andauert, dass aber die Zahl der Toten zurückgeht, weil ja eben gerade in dieser sogenannten vulnerablen Gruppe der Älteren und Ältesten viele jetzt geimpft sind. Ist das dann auch eine Entwicklung, die man möglicherweise da ins Auge nehmen muss? Steigen vielleicht die Infektions- und Krankheitsziffern, aber nicht mehr die Todesziffern?
Ja, da wollen wir ja hin. Also das ist genau der Punkt. Das ist etwas, was wir erstreben durch das Impfen der Hochrisikogruppen. Also wir wollen eben ganz schnell weg von vielen Patienten, die dann auch noch also intensivpflichtig werden und dann auch noch das Risiko haben zu versterben. Wir sind auch auf gutem Wege, allerdings sind wir noch nicht richtig da. Also es ist so, dass wir zum Beispiel in Berlin von den über 80-Jährigen etwa 40% gerade erst geimpft haben. Das heißt, es ist noch eine Lücke da, um das zu erreichen, was Sie gerade skizziert haben. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, das, was ja schon durchgesickert ist, dass wir also noch bis zum 28. März dann noch weiter durchhalten mit den Lockdown-Maßnahmen, um diese Lücke wenigstens zu verkleinern, damit wir nicht, bis wir in diese Phase kommen. Und wir sehen das schon, dass also die Anteile der Altersgruppen sich verändern bei den neuinfizierten Zahlen, also dass die älteren Menschen weniger werden und die jüngeren, also oder die Mittelalten so ein bisschen mehr, dass wir dann nicht auch in diesen letzten Wochen noch unnötig Opfer riskieren.
Selbst wenn die Situation jetzt etwas besser wird, möglicherweise was Inzidenzien, was vor allen Dingen Neuinfektionen angeht, was auch das Durchimpfen angeht, trotzdem wird ja wahrscheinlich und trotz dieses Stufenplans bei vielen aus dem Einzelhandel, der Gastronomie, bei anderen jetzt Unzufriedenheit zurückbleiben. Die Gastronomie ist noch überhaupt nicht genannt worden bei den Öffnungsstrategien. Die müssen auf jeden Fall noch warten, und zwar mindestens bis Ostern. Das betrifft jetzt die Außengastronomie. Was läuft da eigentlich immer im Hintergrund ab? Also wir haben einen wahnsinnigen Druck, den Unternehmen, den Einzelhändler auf die Politiker ausüben. Wie gesagt, jetzt sind in einigen Bundesländern Wahlen. Trotzdem diese Unzufriedenheit, obwohl es jetzt eine Öffnungsstrategie gibt, hat die Politik so ein bisschen die Kontrolle auch über das verloren, was sie mit ihren Entscheidungen auch ständig auslöst?
Also naja, ich meine, erstens glaube ich, sind alle und wirklich alle irgendwie ungeduldig. Das kenne ich selber auch. Also ich war auch seit 3 Monaten nicht beim Friseur. Jeder und natürlich jeder sehnt sich danach, in der Kneipe zu sitzen. Das ist der eine Druck. Dann gibt es natürlich die Ökonomie. Dazu komme ich gleich noch. Aber ich würde gerne noch mal eine Sache sagen, die mich selber sehr beeindruckt hat, woran man sieht, wie wenig man das Infektionsgeschehen voraussehen kann. Wir alle haben ja irgendwie gehört vor 2 Wochen, nicht? Tirol, großes Tamtam, wir lassen uns aus Wien nicht sagen, was wir hier machen sollen, wir öffnen. Tirol hat geöffnet, was ist jetzt heute los? Die EU-Kommission muss 100.000 knappe BioNTech-Impfdosen zusätzlich nach Tirol schaffen, um da zu verhindern, mit zusätzlichen Impfdosen, die dann anderen fehlen, um zu verhindern, dass Tirol völlig außer Kontrolle gerät. Das heißt, da kann man sehen, wie gefährlich es ist, wenn man einfach mal so lockert nach dem Motto, hier ist doch gerade gar nichts. Schwupps ist man schon Hotspot. Und das Gleiche erleben auch die die Slowaken, die kriegen jetzt auch alle 100.000 zusätzliche Impfdosen von der EU-Kommission. Und das kann so nicht gehen, dass alle Europäer immer denken, bei mir ist nichts los, ich öffne. Und dann stehen sie 2 Wochen später in Brüssel und sagen, jetzt brauchen wir aber ganz dringend Impfstoff. So, und das ist auch eine Frage von Solidarität, dass man dazu durchhält. Und da hat der Ulrichs absolut recht, wir müssen durchhalten, bis die ganzen gefährdeten Gruppen geimpft sind. Und das sind sie jetzt nicht. So, und jetzt nochmal zu der Außengastronomie. Also ich bin dafür, das habe ich auch immer geschrieben und immer gesagt, man muss diese Krise mit Geld zuschütten. Also die Lösung ist nicht zu sagen, die Gastronomen sind jetzt so in der Krise, wir müssen leider öffnen, sondern die Lösung ist, der Staat sagt, okay, ihr braucht Hilfe, hier ist sie. Denn der Staat kann eigentlich grenzenlos Geld drucken. Und es wäre absoluter Wahnsinn, jetzt sozusagen irgendwie knauserig zu sein und dann so einen Druck aufzubauen, dass geöffnet werden muss. Und aus der Sicht der Gastronomen, das sage ich jetzt als jemand, der nicht Gastronom ist, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich eine Hilfe, Außengastronomie zu machen, in einer Zeit, wo es eigentlich kalt ist. Dann kann man natürlich irgendwelche Heizstrahler aufbauen und so weiter. Aber dass da jetzt sich die Massen treffen und man sozusagen das Geschäft, das man sonst hätte, im März drinnen jetzt draußen machen kann, ist unwahrscheinlich. Das heißt, es ist viel schlauer, den Gastronomen zu sagen, okay, wir können eure Lage verstehen. Hier, ihr kriegt noch mal meinetwegen 75% des Umsatzes, wie es schon mal war. Dann sind die nämlich bestens bedient, weil sie ja keine Kosten haben. Und dann ist Ruhe an der Front.
Herr Gassen, Sie wollten, glaube ich, dazu was sagen.
Ja, also ich meine, zur Frage, wie viel Geld druckt man, das gibt es historisch ein paar interessante Beispiele. Es geht mir aber um was ganz anderes. Also wenn wir meinen, Hotspot-Geschehen oder Akutausbrüche mit Impfstofflieferungen, welcher Größenordnung immer, zu bekämpfen können, ist das ein Missverständnis und ein Fehlverständnis von Impfen. Menschen, die wir impfen, und wenn wir die heute impfen mit einem Impfstoff, der ja in 2 Dosen, Johnson & Johnson gibt es ja noch nicht, verimpft werden muss, mit Abstand von 3 Wochen, dann ist nicht davon auszugehen, dass in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Wochen der Mensch, der mit einer Erstdosis geimpft ist, einen relevanten Schutz erfährt. Also das ist als erste Hilfemaßnahme für einen Ausbruch denkbar ungeeignet. Ja, ich hoffe nicht, dass das so gehandhabt wird. Die Impfung macht Sinn. Wie Ulrich schon richtig gesagt hat, wir müssen die vulnerablen Gruppen impfen. Das Bedauerliche ist, eine Impfquote von 40% ist natürlich ziemlich mies, dass wir tatsächlich immer noch bei den ohnehin schon knappen Impfstofflieferungen es schaffen, den, und ich habe die Zahlen von heute, AstraZeneca ist zu 40% nicht verimpft, zu 60% nicht verimpft, selbst Moderna ist erst zu 28% verimpft. Also wir haben das Zeug im Kühlschrank liegen, die geringen Mengen, die wir bekommen haben, und kriegen sie nicht in den Mann und in die Frau. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn wir wissen,
Gassen, dass die Impfung liegt denn das?
Auch bei den Mutationen gegen schwere Verläufe schützen.
Herr Gassen, woran liegt das, dass nicht nur bei AstraZeneca, sondern auch bei den anderen Impfstoffen offensichtlich nicht das verimpft wird, was wir im Kühlschrank haben, wie Sie sagen?
Also zum einen gab es eine Strategie, die man gut oder schlecht finden kann, dass manche gesagt haben, wenn wir einen Patienten oder einen zu Impfenden impfen, halten wir für den die Zweitdosis sozusagen zurück. Die thesaurieren wir damit, wenn der Termin zur Zweitimpfung ansteht, der auch verimpft werden kann. Das ist ja durchaus auch nicht verkehrt, zumal wir ja anfangs auch diese Störung im Impfverlauf hatten. Und wenn Sie natürlich jetzt bei Impfstoff, der mRNA-Impfstoffe mit 21 bzw. 28 Tagen Differenz am 28. Tag kommen und da ist kein Impfstoff da, dann ist das nicht gut. Jetzt scheint sich das aber ja doch ein bisschen einzurumpeln, sodass man wahrscheinlich hier etwas forcierter rangehen kann. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir in den Impfzentren impfen, war eine logistische Herausforderung, weil der Impfstoff anfänglich nur bei minus 70 Grad verfügbar war. Es war auch eine Frage, wie schützt man die Zentren? Man hatte ja Angst vor Impfgegnern und von Schöraktionen. Wir werden mit den Impfzentren die Bevölkerung nicht vor 2 Jahren durchgeimpft haben. Das ist also keine echte Option bei 200.000 Impfungen am Tag. Und selbst wenn die gesteigert werden, und da sehe ich im Moment nicht, wie die gesteigert werden sollten, ist das stark limitierend. Und von daher habe ich es ja vorhin schon ausgeführt, wir müssen, wenn die größeren Impfstoffmengen zur Verfügung gehen, so früh wie möglich in den Praxen impfen, da wo üblicherweise das Impfgeschehen stattfindet. 25 Millionen Grippeimpfungen jedes Jahr merkt kein Mensch. Dann kriegen wir es wirklich sehr schnell hin, bis zum Sommer die Menschen zu impfen, die geimpft werden wollen. Und dann ist natürlich jede Öffnungsstrategie viel, viel risikoärmer. Nur woran es in Deutschland immer gerne krankt, wir sind vielleicht in vielen Dingen nicht die allerschnellsten und die allerausgefuchtesten, aber was wir immer ganz toll machen, ist Bürokratie. Man hat den Eindruck, wir bewerben uns jedes Jahr für den Bürokratie-Oscar. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir in manchen Bereichen so furchtbar langsam aus den Buschen kommen.
Herr Scheuch, wie weit sind denn unsere Erkenntnisse, dass, wenn es jetzt zu dieser Impfung kommt, Herr Gassen hat gerade von 3 Wochen gesprochen, dass dann wirklich die Aerosole, die die Viren umhüllen, uns nichts mehr anhaben können. Wissen wir das schon relativ genau, dass wir tatsächlich dann vor einer Infektion geschützt sind, die wir dann ja auch hoffentlich nicht weitergeben können?
Das wissen wir noch nicht genau, aber es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein, dass nach der Impfung die Infektiosität, also ob man andere anstecken kann, dass das zurückgeht. Also man ist weniger ansteckend. Ich möchte aber noch gerade was zu Frau Herrmann sagen. Sie sagten eben, Tirol, das ist so schlimm und da mussten wir jetzt sogar Impfdosen hinschicken. Tirol hat die zweitniedrigste Inzidenz von ganz Österreich. Also alle anderen Länder bis auf Vorarlberg hat höhere Inzidenzwerte als Tirol. Ich glaube, die Angst in Tirol ist die, dass man dort viele Mutanten gefunden hat und dass man dort jetzt versucht, möglichst dagegen zu steuern. Es ist aber nicht, die Inzidenzen in Tirol sind nicht besonders hoch. Also das hat mich auch immer gewundert. Man sprach immer davon, dass Tirol ja so viele Mutanten hat und dass da quasi 90% der Patienten schon die B117, also die englische Mutante des Virus, in sich trägt und die ja so gefährlich sei. Aber die Inzidenzen zeigen das eigentlich in Tirol gerade nicht. Also von daher weiß ich nicht, was da in Tirol passiert. Ich glaube auch, dass dieses Infektionsgeschehen immer viel lokaler abläuft, als wir denken. Wir denken immer, jetzt gehen die Inzidenzen in Deutschland hoch. Die Inzidenzen gehen nicht in Deutschland hoch, die Inzidenzen gehen in Marburg hoch oder in Freiburg runter oder in Düsseldorf in einem Stadtteil hoch. Es sind immer solche lokalen Ausbrüche. Ich glaube, dass das so ein, ich denke immer so als Physiker, so chaotische Prozesse sind. Es sind gar nicht so globale oder so weitreichende Prozesse. Und deswegen glaube ich auch, dass man mehr lokal bekämpfen muss. Man muss die Leute direkt aufklären und mit an die Hand nehmen, um sie dazu zu bringen, diese Maßnahmen auch einzuhalten. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn in der Nachbarschaft einer erkrankt, an Corona erkrankt oder ins Krankenhaus kommt, dann werden die Nachbarn alle vorsichtig. Ja? Und wenn ein Ortsteil oder bei uns ein kleines Dorf, da passiert dann mal ein paar Monate nichts und dann werden die Leute wieder leichtsinnig. Ich glaube, das sind die Wellen, die wir beobachten. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen.
Ja, Sie haben ja völlig recht.
Ich kann das nur noch mal wiederholen. Wir müssen eigentlich in den Innenräumen mehr tun und können aber im Außenbereich mehr zulassen.
Ja, da will ich Ihnen ja gar nicht widersprechen, dass man im Außenbereich vielleicht mehr zulassen könnte. Aber was eben Tirol zeigt, ist, da haben Sie völlig recht, die Inzidenz an sich ist gar nicht interessant, sondern interessant ist, dass selbst wenn man ja sagt, ja, ist alles so schön und bei uns ist ja nichts, wir lockern jetzt mal, man dann zwei Wochen später böse überrascht werden kann. Und Sie haben natürlich recht, es ist ein chaotisches Phänomen und es ist ein lokales Phänomen. Aber dummerweise kann man ja nie vorhersehen, wo genau der lokale Ausbruch ist und wo das Chaos zuschlägt. Und die einzige Reaktion, die für die Politik möglich ist, ist zu sagen, wir machen überall Lockdown. Denn immer wenn man sieht, dass irgendwo etwas ausbricht, ist es ja schon zu spät. Das ist doch das Problem. Deswegen muss man vorher den Lockdown machen.
Herr Scheuch, das wollte ich noch fragen, diese Frage, dass man sagt, lokale Ausbrüche lokal bekämpfen. Aber wenn man es dann lokal bekämpft und sagt, das würde ja bedeuten Lockdown und verschärft zum Beispiel auch Ausgangssperre und Ähnliches, dann gibt es sofort Vermeidungsstrategien, dass die Leute dann in den nächsten Landkreis fahren oder zum Einkaufen gehen oder Sport treiben. Ist da eine größerflächige, überregionale Bekämpfung nicht sinnvoller?
Ich glaube, die Leute sind nicht so dumm, wie wir glauben. Ich habe mehrfach beobachtet, wenn man sich, ich glaube, da möchte ich auch den Herrn Ulrichs nochmal fragen. Ich habe mehrfach beobachtet, dass die Inzidenzen bzw. die Infektionszahlen schon zurückgingen, bevor überhaupt Maßnahmen beschlossen wurden. Das ist schon bei dem allerersten Ausbruch im letzten Jahr passiert. Da ging der R-Wert schon in die Nähe von 1. Da waren die Maßnahmen von der Bundesregierung noch gar nicht beschlossen worden. Das heißt, die Leute reagieren schon auf eine Gefahr, bevor eigentlich die Politik irgendwelche großartigen Maßnahmen beschließt. Aber es muss einen selbst betreffen. Es ist nicht wichtig für den Einzelnen, ob jetzt in Frankfurt am Main ein Ausbruch ist, wenn ich in Köln oder Düsseldorf sitze. Ja, aber wenn es neben mir knallt, dann bin ich vorsichtig. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber deswegen reagieren die Leute schon früher, als die Politik mit großartigen Maßnahmen reagiert. Aber das ist eine epidemiologische Frage. Das kann ich als Aerosolphysiker nicht beantworten.
Dann werden wir sie auch gleich weiterleiten.
Das sind immer wieder diese...
An Herrn Ulrichs zu sagen, also diese Überlebensstrategie zu sagen, wir reagieren gleich, damit wir nicht in eine schwierige Situation kommen durch die Viren. Haben Sie die auch beobachtet, zu sagen, dass es eigentlich die Menschen von sich aus sich vernünftig halten, aus Selbsterhaltungstrieb?
Ja, also das konnte man sehr gut beobachten, eben bei der ersten Welle, also kurz vorher, vor Einsetzung dieser Maßnahmen, dass das auch schon tatsächlich messbar war. Und dann aber natürlich in der Summe, also aufgedröselt auf die einzelnen Regionen, das ist natürlich schwerer nachzuvollziehen. Und da stimme ich Herrn Scheuch auch völlig zu. Das sind wellenartige Bewegungen von Neuinfizierten und eben auch von dem Befolgen auch der entsprechenden Verhaltensweisen. Und das ist genau aber eben auch andersrum möglich. Und das haben wir jetzt gerade beobachtet, am Ende, also auf dem absteigenden Ast der zweiten Welle. Genau. Also wir waren ja schon so drauf und dran, uns über die Zahl 35 zu unterhalten, weil wir so schön gesehen haben, dass diese Kurve so nach unten gezeigt hat. Und plötzlich hat sie das nicht mehr gemacht. Und da sind also jetzt nicht nur diese Varianten dafür verantwortlich zu machen, vielleicht eher zu einem geringeren Anteil, sondern vielmehr das Verhalten. Also es war wieder weiter weg. Man hat sich schon gedanklich darauf eingestellt, dass wir jetzt also bald wieder in bessere, ruhigere Fahrwasser kommen, dass wir lockern werden können. Und schon hat es eben nicht mehr so richtig funktioniert. Und wir sind jetzt eben in einer Situation, wo wir eben irgendwie gebremst haben vor der 50 und eben in einer ziemlich labilen Situation, weil das eben durchaus jetzt wieder in bestimmten Regionen, wir können das ja also auch uns angucken, die Zahlen für die einzelnen Bundesländer, schon wieder zunimmt und dann eben wieder dieses Hin- und Herschwappen hat. Also dass es dann tatsächlich eine Dynamik hat, die jetzt wieder entweder wieder komplett außer Kontrolle gerät, also wieder in Richtung exponentielle Zunahme geht der Fallzahlen, oder dass wir es so einigermaßen hinkriegen. Und wir müssen diese Lücke noch überbrücken, bis wir wenigstens die Risikogruppen
geschützt haben. Wir zittern ja jetzt seit Monaten jeden Morgen, welche Inzidenzwerte kommen, welche Neuinfektionen, wie viele Tote, Steigerungen fallen. Herr Gassen, diese labile Situation, die Herr Ulrich da gerade beschrieben hat, die bleibt uns so lange erhalten, bis wirklich, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, tatsächlich die Impfkampagne wirklich wirksam wird, zur Wirkung kommt. Sie haben sogar von 2 Jahren bis zur Durchimpfung gesprochen, bis das möglicherweise sich überall sozusagen festgesetzt hat. Müssen wir dann noch Geduld haben, einfach weil es so lange dauert, bis wir breitflächig, großflächig immun sind gegen Coronaviren und deren Mutationen?
Also ich glaube, es ist komplexer. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit ein weiteres Absinken der Zahlen sehen, aus dem schlichten Grund, die Coronaviren scheinen eine gewisse Saisonalität zu haben. Das war ja auch der Grund, warum viele Virologen gesagt haben, eine Inzidenz von 35 ist in den Wintermonaten schlicht unerreichbar. Also zum einen wird uns da die Saisonalität helfen, aber das ist natürlich trügerisch, weil die gibt ja irgendwann ist die weiter zu Ende und dann steigen die auch wieder an. Also ich glaube, Coronaviren, die begleiten uns seit vielen Jahrzehnten und da wird dieses Coronavirus keine Ausnahme machen. Das heißt, das geht nicht weg. Das wird, wie alle Viren, die was auf sich halten, tapfer weiter mutieren. Die Mutationen sehen wir jetzt überall. Und das, was Sie jetzt überall sehen, hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt erst nachschauen, ob es die gibt. Wir haben ja nicht sequenziert vorher. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Das heißt, die werden sich verändern. Und wenn wir Glück haben, wird das Virus über die nächsten Monate und Jahre irgendwann harmlos werden. Dann ist es Teil der normalen Virenpopulation, mit der wir uns aussetzen, tut uns aber nichts. Bis dahin müssen wir natürlich gucken, dass wir dem Ganzen Herr werden. Und das ist natürlich, Sie haben es richtig gesagt, die Impfung. Wahrscheinlich auch, das kann man im Moment noch nicht sagen, wie lange die Impfungen halten, wird man möglicherweise auch jedes Jahr eine Auffrischimpfung haben müssen oder alle 2 Jahre, das muss man dann sehen. Und die Zeit der Impfung ist natürlich ganz entscheidend, weil je schneller wir eine große Zahl von Menschen durchimpfen, und zwar prioritär natürlich die Alten. Warum die Alten? Weil das hat die STIKO ja sehr klar gesagt, Professor Mertens hat deutlich ausgeführt, man hat die Priorisierung danach gemacht, wo die meisten Lebensjahre gerettet werden. Das ist interessanterweise bei den Hochbetagten, die ja eigentlich die kürzeste Lebenserwartung haben, der Fall, weil junge Gesunde eben sehr viel seltener, Faktor 3000, erkranken oder gar versterben. Also müssen wir zügig impfen. Und diese 2 Jahre sind die wir unterstellt haben, wenn man Erst- und Zweitimpfung bei 60 bis 70 Millionen machen würde. Das wäre sicherlich eine irre hohe Impfquote. Und wir das über die Impfzentren machen. Wir haben ja ein anderes Konzept und sagen, wenn die Praxen ausreichend Impfstoff haben, dann kriegen wir ohne größere Anstrengung in den Praxen rund 5 Millionen Menschen jede Woche geimpft. Wenn man dann die Kapazitäten der Impfzentren noch dazu nimmt, rund 1,5, dann liegen wir bei 7,5 Millionen Impfungen die Woche. Und dann sind wir schon gar nicht mehr bei 2 Jahren, sondern dann ist tatsächlich realistisch, dass wir allen Impfwilligen bis tatsächlich aus meiner Schätzung im Juni ein Impfangebot machen können. Und das sind natürlich ganz andere Perspektiven. Dann haben wir tatsächlich einen Griff auf die Pandemie. Dann ist sie nicht weg, dann geht auch Corona nicht weg. Aber dann haben wir einen validen Schutz gegen schwere Verlaufsformen. Und da muss man sagen, das können bisher alle zugelassenen Impfstoffe. Sie verhindern mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit schwere und tödliche Verläufe. Und das ist schlicht die Thematik, um die es ja geht. Wir lassen uns ja nicht gegen einen Husten impfen, sondern wir lassen uns impfen, damit wir nicht auf Intensivstationen landen. Und das kriegen wir hin. Dafür brauchen wir Impfstoff in großen Mengen. Und dann können wir das verimpfen. Und parallel macht dann eine Schnellteststrategie durchaus Sinn in dieser Übergangsphase, wenn eben noch nicht so viele Menschen geimpft sind, dass man eben häufig, und dazu muss man sagen, reichen wahrscheinlich die im Moment im Handel verfügbaren Testmengen bei weitem nicht aus, relativ häufig die Menschen sich selber testen können, idealerweise, weil das natürlich ein zusätzliches Sicherheitsgefühl gibt und eine zusätzliche Sicherheit gibt, auch wenn die Tests nicht so zuverlässig sind wie die klassischen PCR-Tests, aber allemal besser, als wenn sie gar nicht getestet werden. Und damit würde der ein oder andere Symptomfreie, der vielleicht einen positiven Test hat, zu Hause bleiben und nicht draußen rumlaufen und sei es beim Einkaufen oder sonst irgendwo möglicherweise jemand anstecken.
Herr Ulrichs, ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Gassen. Also vielleicht noch mit, ich wollte noch eine Lanze für die Impfzentren brechen. Ja. Also man kann ausrechnen, also es gibt 6 Impfzentren in Berlin. Wenn die voll ausgelastet sind, dann können die 20.000 Menschen pro Tag impfen. Die könnten auch noch ein Schichtsystem einführen, also das auch noch steigern. Und dann hätte man die 3,2 Millionen Berlinerinnen und Berliner also ziemlich schnell in 150, 160 Tagen durchgeimpft. Also das geht schon. Und man kann auch andere Konzepte noch verfolgen. Also zum Beispiel die Amerikaner, die impfen in Supermärkten und in Stadien und so weiter. Also wir müssen sehen, das ist jetzt das Gebot der Stunde, dass wir die Impfstoffe, die da noch rumliegen, so schnell wie möglich in die Oberarme bekommen. Und das also angesichts der Notwendigkeit, jetzt die Risikogruppen zu impfen. Und dann, wenn wir, das ist ja absehbar, genug Impfstoffdosen zur Verfügung haben werden, dass wir dann ganz schnell in die Breite gehen können. Und dann in der Tat, dann sind die Hausarztpraxen natürlich
auch
gefragt.
Da sind auch die Schnelltests, weil sie jetzt angesprochen worden sind, auch eine gute flankierende Maßnahme als Prävention oder vielleicht auch tatsächlich, dass der ein oder die andere sagt, ich bin positiv getestet worden, ich melde mich oder ich bleibe somit, begebe mich in häusliche Quarantäne.
Auf jeden Fall. Wenn man die Zeit verkürzen kann, die Tage wegnehmen kann, wo jemand unentdeckt rumläuft und die Viren weitergibt, dann ist das immer gut. Also da zählt jeder einzelne Tag. Und das ist etwas, was man flankierend jetzt auch ja gerade bespricht, bei dem weiteren Vorgehen bis Ostern. Und das wird aber immer weniger wichtig werden, wenn wir eben in diese Massendurchimpfungsphase reinkommen werden. Dann sind wir in der Tat auf gutem Wege. Und das ist also eigentlich auch schon mal ein ganz gutes Licht am Ende des Tunnels, so kann man formulieren. Und in der Tat, das saisonale Verhalten der Viren, auch die Zunahme von Tageslicht, UV-Einstrahlung auf die Aerosole und so weiter, das hilft alles auch noch. Mhm. Und dann können wir in der Tat doch Richtung Sommer davon ausgehen, dass wir das über die Impfungen in den Griff bekommen werden.
Weil man, Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, die Ungeduld der Menschen ist groß. Wenn man jetzt sich mal ansieht, es gibt immer wieder Ärger mit den Impfstoffen. Herr Gassen hat das ja gerade gesagt, dass alles nicht verimpft worden ist, obwohl wir eigentlich einen Impfstoffmangel haben. Heute haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Bundesgesundheitsminister und eine große deutsche Boulevardzeitung schon mal die Klinge gekreuzt, ob jetzt Schnelltests genügend vorhanden sind oder erst im April hier ankommen. Da können wir jetzt noch nichts Genaues sagen, da müssen wir die nächsten Tage noch abwarten. Aber diese politische Auseinandersetzung, die da auch immer läuft, die, beziehungsweise, dass man sich dann auch gegenseitig beschuldigt, wer an was schuld ist, zusätzlich zu dieser Bedrohung durch das Virus, was macht das eigentlich mit dem ganzen gesellschaftlichen Diskurs, gerade in diesem Wahljahr?
Ja, also ich finde das eigentlich unglücklich, dass man ständig auf der Suche nach Schuldigen ist. Also weil dann ja irgendwie nicht mehr zur Kenntnis genommen wird, was für eine unglaubliche Aktion das ist. Herr Gassen sagt völlig zu Recht, jedes Jahr werden irgendwie 25 Millionen Leute gegen Grippe geimpft und keiner merkt was. Und das ist natürlich bei Corona völlig anders, weil man ja hier nach Prioritäten impfen muss. Also beispielsweise hat man viel Zeit damit zugebracht und völlig zu Recht Leute zu impfen, die in Altersheimen sitzen. Das ist aber aufwendig. So, und natürlich, wenn man eine Prioritätenliste hat und die Leute einzeln identifizieren muss, dann dauert das alles ganz lange und hat zu Stockungen geführt. Und zum Teil, das ist irgendwie unglücklich, aber auf der anderen Seite muss man auch auf dem Teppich bleiben. Also wenn man dann sagt, ja, es sind einige hunderttausend Dosen AstraZeneca nicht verimpft worden. Das stimmt. Auf der anderen Seite sitzen die aber ab 84 Millionen und warten auf eine Impfung. Das heißt, ich glaube, viele Leute haben in der Diskussion dann das Gefühl, okay, wenn man jetzt AstraZeneca sofort verimpft hätte, dann hätte ich eine Impfung. Das ist aber nicht so.
Wir haben jetzt noch 90 Sekunden Sendung geteilt durch 4, sind 22,5 Sekunden. Letzte Frage an Sie alle mit der Bitte um so eine kurze Antwort. Mit dem Virus leben heißt es immer, wir müssen mit ihm weiterleben, den werden wir so schnell oder vielleicht gar nicht mehr los. Können wir damit umgehen? Frau Herrmann, Sie fangen an.
Ja, ich bin da zuversichtlich, dass die Deutschen am Ende das doch noch schaffen, den Lockdown so lange durchzuhalten, bis die ganzen Risikogruppen geimpft sind.
Müssen wir mit dem Virus noch lange leben oder immer leben?
Na, wir werden jetzt eine Immunität aufbauen und dann wird es späterhin so sein, dass nur noch die Kinder geimpft werden müssen, weil die ja noch naiv sind. Aber wir haben dann eben durch die Impfung eine Immunität und das muss hoffentlich eben auch dann weltweit der Fall sein.
Herr Scheuch, mit dem Virus leben, wie gehen wir damit um?
Wir werden damit leben können. Es wird ein saisonales Virus sein und im Sommer wird es uns wieder gut gehen. Also im Sommer gehen wir wieder alle raus und an die frische Luft und dann ist das eigentlich ein Virus, mit dem man ganz gut umgehen kann.
Da bin ich sehr zuversichtlich. Dann formuliere ich die Frage etwas anders. Können wir mit ihm gut leben?
Ich glaube, dass wir mit dem Virus so gut leben können wie mit vielen anderen Viren, die Teil unseres täglichen Lebens sind. Wahrscheinlich wird sich das Virus über die Jahre abschwächen und wir werden alternativ eine wirksame Impfung haben. Und es wird aber wahrscheinlich so von alleine nicht verschwinden. Das tun Viren üblicherweise nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir wieder ein normales Leben werden, führen können und das hoffentlich möglichst zügig.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, bei Andreas Gassen, bei Gerhard Scheuch hier im Studio, bei Ulrike Herrmann und bei Timo Ulrichs. Liebe Zuschauer, morgen werden wir, wenn wir erst spät in der Nacht Neuigkeiten erfahren, dann in der Phoenix-Runde auch noch mal auf das eingehen, was jetzt gerade im Kanzleramt zusammengebraut wird. Wir werden aber einen anderen Akzent auch noch in der Phoenix-Runde setzen, nämlich die Impfmisere in der EU. Retten uns nationale Alleingänge. Morgen gibt es ein Treffen in Israel der Regierungschefs von Israel, Österreich und Dänemark, die sich von den EU-Impfkampagnen etwas abkoppeln wollen. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade, dem auch nichts anderes übrig bleibt, als auf die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zu warten. Er wird dazu einige Überbrückungshilfen im Bonner Studio zur Verfügung haben. Sie sehen, es lohnt sich heute besonders bei Phoenix zu bleiben.